Dr. Dieter Rautnick ist Rechtsanwalt und hat sich unter anderem auf Arztrecht, Medizinrecht und Epidemierecht spezialisiert. Mit uns spricht er heute über den jüngsten Freispruch für seinen Mandanten Dr. Franz Gradnick, der sich wegen der Ausstellung von Maskenattesten vor Gericht verantworten musste. Einen schönen guten Tag.
Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Jörger.
Sehr gerne. Herr Dr. Rautnick, was genau wurde Ihrem Mandanten nun vorgeworfen?
Formal hat die Staatsanwaltschaft Graz einen Strafantrag im Mai 2023 erhoben und hat dem Mandanten vorgeworfen, er hätte 588 falsche Beweismittel in Form von Maskenbefreiungsattesten hergestellt. Und das entgegen § 55 Ärztegesetz mit der Behauptung, dass also hier eine Untersuchung der Patienten vorher notwendig gewesen wäre, um diese Atteste rechtmäßig auszustellen. Das heißt, eine individuelle gesundheitliche Begründung würde in den Attesten nicht vorliegen. Das ist zusammengefasst der Vorhalt der Staatsanwaltschaft. Dieser Strafantrag wurde von der Staatsanwaltschaft nicht begründet. Das ist auch nicht vorgesehen, weil diese Strafanträge werden schriftlich gestellt und keine Begründung am Bezirksgericht dafür geboten. Das heißt also, dass es sehr spannend war, in dieses Verfahren zu gehen, weil die Argumentation der Staatsanwaltschaft von vornherein nicht der Verteidigung und auch den Angeklagten nicht bekannt war. Sehr unüblich ist es gewesen, dass die Patienten, die vom Dr. Gradnick untersucht bzw. für diese auf die Atteste ausgestellt wurden. Weil einige wurden auch untersucht, mit einigen wurden Telefonate geführt, mit anderen E-Mail-Verkehr geführt. Gegen die wurde vorab Strafverfahren geführt aufgrund von individuellen Strafanträgen, die die Staatsanwaltschaft Graz erlassen hat. Das heißt also, wenn Dr. Gradnick der Haupttäter ist und die Patienten die Beitragstäter, nämlich Bestimmungstäter in der Form, dass sie den Dr. Gradnick dazu bestimmt hätten, diese Atteste, falsche Atteste auszustellen, dann ist es sehr unüblich und auch sehr spannend, wenn zuerst gegen Beitragstäterverfahren geführt werden und dann erst gegen den Haupttäter. Diese Unüblichkeit kann Ihnen ein Beispiel kommen, das vielleicht gleich erklären. Wenn bei einem Juwelenraub zum Beispiel zuerst gegen den Hehler ein Verfahren geführt wird und dann erst gegen den Räuber selbst, um festzustellen, ob hier tatsächlich ein Raub stattgefunden hat, ist das doch ziemlich unüblich. Zumindest ist es mir in meiner Karriere als Strafverteidiger von knapp 30 Jahren in dieser Form also noch nicht so vorgekommen. Ja? Die Begründung konnte im Verfahren selbst auch nicht von der Staatsanwaltschaft erfahren werden, weil die zuständige Bezirksanwältin, die also bei der Verhandlung vor dem Bezirksgericht Fürstenfeld anwesend war als Sitzungsvertreterin, hat den Strafantrag dort mündlich nicht begründet. Ja? Das heißt, es muss davon ausgegangen werden, von der Argumentation beziehungsweise aufgrund der Fragestellungen der Bezirksanwälte in den einzelnen individuellen Verfahren gegen die Patienten, und da hat sich herauskristallisiert, dass der Hauptpunkt, also der Hauptvorwurf gegen meinen Mandanten der ist, dass er die Patienten nicht vorher persönlich untersucht hätte, um sich ein selbstständiges Bild zu machen, ob hier tatsächlich Befreiungsgründe vorliegen würden oder nicht. Und da hat sich die Staatsanwaltschaft eben auf den § 55 Ärztegesetz berufen, der sagt, dass hier eine sorgfältige Untersuchung vor Ausstellung eines Attestes notwendig ist, wobei ich jetzt bereits klar sagen darf, unter sorgfältiger Untersuchung meinte der Gesetzgeber und das Ärztegesetz nicht die persönliche Untersuchung der Patienten, sondern die Erforschung des Sachverhaltes. Ja? Und das ist eben die spannende Rechtsfrage in diesem Fall gewesen, ist für das Aufstellen eines Attestes in jedem Fall vorher eine persönliche Untersuchung notwendig oder nicht. In unserem Fall hat sich so herausgestellt, dass der Richter sich der Verteidigungslinie angeschlossen hat und gesagt hat, nein, das ist nicht notwendig in einzelnen Fällen, wenn nur Symptomatiken abzufragen sind und keine Untersuchung in technischer Hinsicht durchzuführen ist, wäre das eben nicht notwendig.
Und dann kam es eben zum Freispruch. Nach Rechtsanwalt Magister Beneder ist dies jetzt der erste Freispruch wegen Maskenbefreiungen im deutschsprachigen Raum. Was hat den Richter hier jetzt überzeugt?
Ja, Dieses Verfahren hat ja über ein Jahr fast gedauert. Wir haben drei Verhandlungen gehabt. Und nachdem die Position der Staatsanwaltschaft ja nicht ausdrücklich klar durch eine Begründung im Verfahren selbst war, hat der Richter im Verfahren die Bezirksanwältin aufgefordert, hier den Beweis dafür anzutreten, dass der Kernpunkt des Tatbestandes der Beweismittelfälschung, und das ist nämlich die inhaltliche Unrichtigkeit, also das heißt die Falschheit des Inhaltes, in unserem Fall der Atteste, unter Beweis zu stellen bzw. nachzuweisen. Dies insbesondere mit einem Gutachten, das aussagt, ob in jedem einzelnen individuellen Fall, wir sind doch immerhin 588 Fälle angeklagt oder beziehungsweise 588 genannt worden im Strafantrag, wegen dem Herrn Dr. Gradnik, ob in jedem einzelnen individuellen Fall so ein falsches Attest vorliegt. Das hat die Bezirksanwältin spannenderweise nicht gemacht. Sie hat keinen Beweisantrag gestellt, ja, sondern sie hat lediglich zum Beweis, dass es eine inhaltliche Unrichtigkeit der Atteste vorliegen würde, drei von den Patienten als Zeugen beantragt. Die wurden dann in der zweiten Verhandlung befragt und die Zeugen haben entweder jeweils gesagt, nein, der Inhalt ist vollkommen richtig, ich leide an diesen Symptomen, ich kann das nicht tragen, haben übrigens auch noch dahinterstehende Atteste daneben noch vorgelegt haben, oder sie haben sich der Aussage entschlagen, weil sie sich nicht selbst belasten müssen. Das heißt, wir sind da nicht weitergekommen und deswegen hat dann der Richter des Begefühlsgefällt entschieden, dass er selbst aus seiner Verpflichtung der Erforschung der Wahrheit, so heißt es juristisch, ja, selbst einen Gutachter beauftragen wird. Das kommt nämlich zur Beantwortung Ihrer Frage im Konkreten. Und zwar stellt sich die Gretchenfrage folgendermaßen. War der Dr. Gradnik im Sommer 2020, wo er sich via diese Atteste oder diese Bestätigungen, Maskenbefreiungen ausgestellt hat, durfte er zu diesem Zeitpunkt redlich als Arzt von seiner wissenschaftlichen Überzeugung und Meinung davon ausgehen, dass Masken, Gesichtsmasken, angefangen von der chirurgischen Maske bis zur FFP2-Maske, keinen Schutz vor Viren bieten, weder Selbstschutz noch Trittschutz, und oder diese Masken aber für den Träger an sich eine Gesundheitsgefahr bergen würden. Also die Frage war nicht, ob es so ist, ja, sondern die Frage ist konkret, ob der Dr. Gradnik davon ausgehen durfte und ob ein Mediziner eine eigene wissenschaftliche erarbeitete Meinung haben darf. Und das wurde beantwortet in einem ausgezeichneten Urteil, in einem ausgezeichneten Gutachten, das dann dem Gericht vorgelegt wurde. Und so hat der Richter aus Objektivitätsgründen und auf meine Bitte auch hin keinen Gutachter hier aus Österreich genommen, der eventuell beeinflusst worden wäre von der einen oder anderen Seite. Weiß man ja nicht. Ja. Es wurden ja sehr viele Verfahren gegen Mediziner aufgeführt, also disziplinar, standesrechtliche Verfahren. Deswegen wollten wir überhaupt hier den Gutachter komplett druckfrei quasi stellen. Und deswegen wurde ein deutscher Sachverständiger, ein Experte auf dem Gebiet vom Gericht beauftragt, also nicht von mir als Strafverteidiger hier beantragt, sondern vom Gericht direkt beauftragt. Und der hat ein Gutachten erstattet, in dem er bestätigt hat, dass Dr. Gradnik eben genau dieser Meinung sein durfte. Und das ist die Neuheit im europäischen Raum, dass hier klargestellt wurde von einem Gutachter, dass ein Arzt, wenn er sich ausreichend mit der Materie befasst, recherchiert, ein eigenes Wissen anlegt, den Grundsatz primum non nocere, das heißt zuerst nicht schaden, ja, als Grundsatz, als Basisgrundsatz eines jeden ärztlichen Handelns hernimmt, dann durfte Dr. Gradnik seiner persönlichen Meinung sein, dass Masken nichts nutzen, aber dafür schaden.
Und ist dieses Urteil jetzt bereits rechtskräftig?
Das Urteil wurde eben in der Hauptverhandlung, in der dritten Hauptverhandlung, fortgesetzte Hauptverhandlung am 18. März 2024 mündlich verkündet. Die Bezirksanwältin hat in der mündlichen Verhandlung noch die volle Berufung angemeldet, für die Nichtigkeitsgründe, Schuld und Strafe. Und Das bedeutet jetzt, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Es wird jetzt vom Richter wird es schriftlich ausgefertigt. Das bedeutet, er begründet dieses Urteil nunmehr schriftlich und danach wird es dann der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung zugestellt. Und dann hat die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit, binnen 4 Wochen eine schriftliche Berufungsausführung gegen dieses Urteil zu machen. Und dann wird die Verteidigung noch die Möglichkeit haben, auch dazu Stellung zu nehmen, bevor es dann zu einem Berufungsverfahren vor dem Landesgericht für Strafsachen Graz kommt. Ich möchte noch eines dazu sagen, in den vielen Verfahren gegen die Patienten, die geführt wurden vor dem Verfahren gegen den Haupttäter, wo ich ja sehr viele davon selbst vertreten habe, weiß ich aus persönlicher Kontakt, auch persönlicher Erkenntnis daraus, dass also hier keine Ausführungen von Berufungen von der Staatsanwaltschaft bis jetzt durchgeführt wurden. Das heißt also, die Staatsanwaltschaft hat bis jetzt keine Begründung schriftlich dafür abgegeben, wie sie diese Sache rechtlich tatsächlich einordnet. Und das ist sehr spannend. Hier wird wahrscheinlich das erste Mal eine Berufungsausführung stattfinden, sodass also hier das erste Mal dann abgelesen werden kann, ob die Staatsanwaltschaft tatsächlich den § 55 Ärztegesetz so ausführt, dass eine persönliche Untersuchung notwendig wäre, weil das spricht ausdrücklich gegen eine oberstgerichtliche Rechtsprechung aus dem Jahr 1993, wo der oberste Gerichtshof ausdrücklich normiert hat, dass für den Fall, in dem lediglich Symptomatiken zu beurteilen sind, eine ärztliche Untersuchung ad personam nicht notwendig ist. Das heißt, wir haben bereits eine Entscheidung in einer anderen, also nicht Corona-bezogen, 93 war das. Und deswegen glaube ich, wird sich die Staatsanwaltschaft hier recht schwer tun, Argumente zu finden, die über diese Entscheidung hinausgehen, beziehungsweise die diese Entscheidung als falsch darstellen lassen können.
Sie sind also optimistisch. Kann man das so sagen?
Ich bin insbesondere sehr optimistisch, weil hier ein ganz klarer Fall von der Beachtung der Meinungsfreiheit gemäß Artikel 10 EMRK vorliegt. Ja? Es darf sowohl der Rechtsanwalt seine juristische Einschätzung und Meinung haben, auch ein Mediziner darf seine juristische Einschätzung und Meinung haben, solange diese vertretbar ist. Ja? Die Vertretbarkeit bedeutet, dass es auch tatsächlich so möglich ist. Das bedeutet, dass hier das erste Mal seit 4 Jahren eigentlich nach meiner Erfahrung in diesen vielen Verfahren endlich anerkannt wurde, dass es einen wissenschaftlichen Dialog, dass es einen Diskurs geben muss, dass es verschiedene wissenschaftliche Meinungen geben darf und nicht nur eine Einheitsmeinung. Es gibt nicht die Wissenschaft, sondern es gibt viele wissenschaftliche Ansichten und Meinungen und der Rahmen für die Vertretbarkeit dieser Meinungen muss abgesteckt werden. Und das ist in diesem Verfahren passiert, indem der Richter gesagt hat, ich billige dem Herrn Dr. Gradnik seine wissenschaftliche, ärztliche Meinungsfreiheit. So, und das ist ein Grundrecht, über der man schwer in einem Strafverfahren, ja, wo also hier keinerlei tatsächliche Verstöße gegen ein direktes materielles Strafrecht vorliegen, ja, zu beurteilen hat. Denn der § 55 Ärztegesetz, um den es hier im Kern geht, ist eine Verwaltungsnorm und keine Strafnorm. Es ist ein Verwaltungsstrafverfahren von mir aus zu führen, ja, was er gemacht wurde gegen Herrn Dr. Gradnik. Er hat ja ein Verwaltungsstrafverfahren bekommen. Aber daraus dann ein Strafverfahren zu machen, ist meines Erachtens nach überschießen. Und seine Meinung ist jedenfalls durch die Meinungsfreiheit gemäß Artikel 10 in der Markade gedeckt.
Was denken Sie, könnte dieses Urteil auch auf Deutschland übertragen werden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin heute gerade darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass es also in Deutschland, glaube am 20., also gestern, eine Verurteilung eines Arztes wiedergegeben hat, mit genau der gegenteiligen Begründung. Also das heißt, also es muss unbedingt eine ärztliche Untersuchung stattfinden. Aber Das ist meines Erachtens ja schon wiederum ein Schritt zu weit, ja, weil hier wurde wiederum begründet, oder beziehungsweise er wurde verurteilt in 25 Fällen, glaube ich, und den anderen freigesprochen, weil es also nicht nachgewiesen werden konnte, dass hier keine Untersuchung stattgefunden hat. Ja. Man muss aber auch bedenken, es gibt das Institut der Telemedizin seit geraumer Zeit, also zumindest seit Corona ist es auch gebockt und Kenntnis von der Bevölkerung. Es konnten Krankschreibungen über Telefon, über E-Mail und so weiter laufen. Warum nicht in diesem Bereich auch, wo es ja nicht um Krankschreibungen geht, also keiner krank, sondern es geht darum, ob jemand überhaupt in der Lage wäre, eine Maske zu tragen oder nicht. Das heißt also, ich glaube, in Deutschland ist bis jetzt eigentlich in den ganzen Verfahren, die geführt wurden, das Thema verfehlt worden. Ja, aber es geht nicht darum, ja, ob hier in dem individuellen Fall tatsächlich, nämlich strafrechtlich nicht darum, aber in dem individuellen Fall tatsächlich eine Maskenbefreiung vertretbar oder individuell errechenbar oder darstellbar oder technisch messbar wäre, sondern es geht darum, ob der Arzt zu diesem Zeitpunkt, wo er diese Bestätigung der Maskenbefreiung ausgestellt hat, überzeugt, wissenschaftlich in seiner individuellen Meinung das darstellen konnte, dass er der Ansicht ist, dass diese Maskenbefreiung zu recht ist. Ja? Nur um darum geht es. Und deswegen ist dieses Gutachten, das eben genau mit dieser Frage befasst, wahrscheinlich sogar auch für den deutschen Raum relevant und unlegbar. Und einige Kollegen haben schon kontaktiert und ich werde mit denen in Kontakt treten. Und vielleicht kann da auch in Deutschland ein gewisses Umdenken diesbezüglich, obwohl die Rechtsnorm in Deutschland ein wenig anders lautet, aber trotzdem vielleicht ein Umdenken in Deutschland diesbezüglich auch stattfinden. Ja.
Ja, und abschließend, was vermutlich viele interessieren wird, beginnt jetzt mit diesem Urteil die sehnlichst erwartete Corona-Aufarbeitung.
Nein, das kommt immer darauf an, was man unter Aufarbeitung versteht. Im juristischen Sinne schon, ja, die Verfahren sind viel weniger aufgeregt jetzt, es ist viel weniger vorab Platzierung, es ist mehr Objektivität im Spiel. In diesem Zusammenhang muss ich auch wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe höchsten Respekt vor dem Richter am BG Fürstenfeld, der eben diese Entscheidung getroffen hat. Nicht jetzt aufgrund dieser Entscheidung, die jetzt zugunsten meines Mandanten in erster Instanz ausgegangen ist, sondern deswegen, wie er das Verfahren geführt hat. Nämlich fair, beiden Seiten gegenüber, objektiv, und mit dem Willen der materiellen Wahrheitserforschung. Und deswegen hat er auch hier eben dieses Gutachten beauftragt. Und das ist also in anderen Fällen noch nicht vorgekommen. In allen individuellen Fällen, die ich vertreten habe, wurde ein Gutachten nicht in Erwägung gezogen, um tatsächlich die Falschheit zu erforschen, ja oder nein. Sondern es ist das erste Mal gewesen, dass wir tatsächlich den Paragraph 3 der StPO entsprechend. Das heißt also, das ist das Objektivitätsgebot. Ja, das bedeutet, wir erforschen, ist es tatsächlich so gewesen oder nicht. In belastender Hinsicht, aber auch in entlastender Hinsicht, hat das Gericht diesem Objektivitätsgebot zu 100% entsprochen. Das hat die Staatsanwaltschaft meines Erachtens nach im Ermittlungsverfahren nicht, denn sie hätte im Ermittlungsverfahren bereits ein Gutachten in Auftrag geben können, das eben den Kernpunkt der Frage, die Falschheit des Inhaltes der Atteste, oder konnte Dr. Gradnick davon ausgehen, mit seiner individuellen Meinung, hätte schon abgeklärt werden können. Das hätte schon vor 2 Jahren geklärt werden können und nicht erst heute. In diesem Punkt sehe ich einen Fortschritt in der Aufarbeitung, aber ich glaube, dass die Aufarbeitung in Hand zwischen der Justiz und auch der Politik gehen muss. Denn auf der anderen Seite in der Politik wird heutzutage immer noch behauptet, dass die Maske wirksam wäre und ein wunderbarer Schutz wäre, obwohl x wissenschaftliche Arbeiten bereits vorliegen, die komplett das Gegenteil darstellen. Das heißt also, für mich beginnt eine Aufarbeitung dann, wenn ein Diskurs, ein wissenschaftlicher Diskurs, ein naturwissenschaftlicher Diskurs stattfindet. Juristen sind auch Naturwissenschaftler. Was bedeutet, es muss ein juristischer Diskurs stattfinden, es muss ein medizinischer Diskurs stattfinden und es muss ein politischer Diskurs stattfinden. Wir gehen in die richtige Richtung, aber Frau Janowka, wir sind noch nicht da.
Herr Rautnik, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angelangt. Vielen Dank dafür und natürlich auch für Ihre Einschätzung.
Ja, danke Ihnen auch sehr herzlich für Ihr großes Engagement, für die Meinungsfreiheit und sehr gerne wieder.
Dankeschön.
Thank you.